BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Schon als kleines Kind ist die Franziska Kolb von der Harfe begeistert. Das Instrument kennt sie von ihrer Mama. Die leitet lange den Kirchenchor, der von einer Harfe begleitet wird. Allerdings war das Instrument zu teuer, sodass die Franziska Geige spielen gelernt hat und später eine Ausbildung zur Geigenbauerin gemacht hat in Mittenwald. Aber die Harfe, die hat sie nicht losgelassen. Und obwohl die Harfe ja als eines der ältesten Instrumente der Menschheit gilt und zum Beispiel schon auf Darstellungen aus dem alten Ägypten zu sehen ist, gibt es, das muss die Franziska uns dann nur erklären, den Ausbildungsberuf zur Harfenbauerin, zum Harfenbauer nicht mehr. Doch wo ein Wille, da auch ein Weg. Und dieser Weg hat Franziska Kolb aus Oberbayern, aus ihrer Heimat am Wendelstein, über die Grenze nach Tirol geführt. Und da hat sie einen Harfenbauer gefunden, den Otto Zangerle in Ebbs. Und der hat ein ganz eigenes System zum Bau der Harfen. Darüber erfahren wir in der heutigen Sendung mehr. Und auch über den Instrumentenbau insgesamt und über das, was die Franziska sonst so macht. Als Musikantin, als Instrumentenbauerin, als Sängerin. Herzlich willkommen, Franziska Kolb.
Danke, Servus und herzlichen Dank für die Einladung.
Franziska, du bist auch eben als Sängerin und Musikantin unterwegs. Die Gruppe heißt Zeitlang, wo du mitmachst.
Ja, richtig, genau. Also die Zeitlang Musi und der Zeitlang Gesang, da sind wir insgesamt zu viert. Und vielleicht hören wir heute auch noch das eine oder andere Stickel für uns.
Ein Mitglied der Zeitlang-Musi ist heute bei mir zu Gast, wobei es nicht vorrangig um die Zeitlang-Musi geht, sondern um den Instrumentenbau, um den Harfenbau, weil die Franziska Kolb eine Instrumentenbauerin ist. Aber Franziska, wir haben die jetzt gerade selber gehört. Stell uns doch mal diese vier Musikanten vor. Wir haben jetzt gerade gehört Harfe, an Kontrabass.
Genau, dann haben wir einmal nur ein Zirch.
Aha. Und diatonische eine, Harmonika.
Genau, und eine Posaune haben wir noch gehört, Ventilposaune. An der Posaune und unser Sänger, das ist der Markus Kratzer aus eben im Pongau. Dann haben wir an der Zirch oder heute halt ein Zugin genannt bei Erna, an Hannes Klieber, da haben wir am Samstag übrigens sehr gut Hochzeit gefeiert, in dem Namen.
Ah, seine.
Also, seine.
Aha, aha.
Also Hannes, nochmal alles Gute zur Hochzeit. und am Kontrabass haben wir zum Beispiel meine Schwester gehört, das ist die Regina, und die macht aber gleichzeitig die erste Stimme bei unserem Gesang.
Mhm. Ihr habt aus diesen vier Leuten, gibt es dann drei Gesang raus.
Richtig, das ist dann der Zeitlang-Gesang. Und da bin ich in dem Fall dann die zweite Stimme.
Mhm. Da hören wir nachher auch noch eine Kostprobe. Jetzt fangen wir bei deiner musikalischen Sozialisation an, sozusagen. Ich habe vorhin schon erzählt, es hat mit der Mama zum Tor und mit dem Kirchenchor und,
ja,
und
genau,
mit der Harfe.
Mhm.
Und ich habe vorhin auch schon gesagt, am Fuße des Wendelsteins zu Hause.
Genau.
Berühmter Berg in Bayern, auch für den Bayerischen Rundfunk höchst wichtig als Sender, Sendestation. Wo genau?
Ich bin daheim in Bad Vallenbach, genauer gesagt in einem kleinen Dorf, das ist Wirks.
Mhm.
Viele fragen sich da immer, wie man das eigentlich ausspricht, weil es W-I-E-C-H-S, also Wiechs, quasi geschrieben wird. Aber wir sagen Wirks dazu.
Ja, so muss es dann sein, natürlich.
So muss es dann sein. Und da ist eben quasi das Elternhaus. Und da sind eben meine zwei Geschwister und ich aufgewachsen. Und viele wissen das zum Beispiel gar nicht. Die Regina und ich, wir haben noch einen älteren Bruder, das ist der Fabian. Der hat natürlich auch eine musikalische Karriere hingelegt, ist aber letztendlich nicht bei der Musik hängen geblieben. So wie es jetzt zum Beispiel meine Schwester und ich weitestgehend praktizieren. Einen direkten Kontakt hat jetzt die Regina zum Beispiel nicht. Also sie ist jetzt keine Musikschullehrerin oder sowas. Ganz im Gegenteil, aber auch nicht abwegig. Sie ist nämlich die Werkstattleitung bei den Erler Festspielen. Mhm. Sie ist nämlich Damenschneidermeisterin.
Mhm. Genau. Also die Kunstaffinität hat es immer schon gegeben?
Oder, ja, die hat es immer schon
warum
gegeben.
Warum kommt das eben, weil die Mama Kirchenchor war oder was? Oder hat der Papa vieles was mit dazu beigetragen? Wie da, kommt die Konstellation?
Da spielt viel zusammen. Zum einen natürlich, weil die Mama natürlich den Kirchenchor gemacht hat. Die hat uns immer musikalisch sehr gefordert und gefördert. Und unser Papa zum Beispiel, der hat uns das Theater sehr nahe gebracht. Er hat selber viel Stücke geschrieben, also er war viel als Autor tätig. Ich glaube, da hat mittlerweile der BR selbst sogar ein Stück von ihm aufgezeichnet. Mhm. Und ja, also da haben wir quasi schon in ganz junge Jahre den Kontakt einfach zur Bühne gehabt, den Kontakt zur Musik, zu Kunstschaffenden in dem Fall. Und die Leidenschaft ist uns geblieben, Gott sei Dank. Mhm.
Die Leidenschaft ist natürlich auch mit der Volksmusik, wie wir es gerade schon als ja, beispielhaft gehört haben. Mhm. Wie kommt das? Man könnte jetzt auch, sagen wir mal, die ganz klassische Richtung einschlagen. Aber ihr seid sozusagen auch als Laie, wenn ich das richtig sehe, alle vier bei der Volksmusik geblieben.
Ja, richtig. Meine Schwester und ich haben aber tatsächlich die klassische Ausbildung genossen. Wir sind beide auf das Musikgymnasium in Rosenheim gegangen. Wir haben beide klassisch unsere Instrumente erlernt. Und ich zum Beispiel habe damit auch noch Abitur gemacht. Also ich habe mit der Geige in dem Fall Abitur gemacht. Meine Schwester hat bis zur 10., also quasi kurz vor dem Abitur, hat sie das Klavier als erstes Instrument gehabt. Und in der Zeit, wo wir aber gesagt haben, also da ist man natürlich ein bisschen pubertär, sage ich jetzt einmal, da reicht einem das dann nicht mehr. Und dann haben wir aber die Möglichkeit gehabt, ein zweites Instrument zu erlernen. Bei meiner Schwester war es dann relativ schnell klar, dass es für sie der Kontrabass ist. Da hat sie dann auch nochmal klassisch gelernt in dem Fall. Und bei mir war es unter anderem zum Beispiel die Gitarre. Und da haben wir dann unsere weiteren Berührungspunkte mit der Volksmusik gehabt. Wir haben viel Volksmusikseminare zum Beispiel besucht und haben uns da halt ein bisschen ausprobieren dürfen. Und bei mir war dann relativ schnell klar, die Gitarre als Begleitinstrument, die reicht mir nicht. Und da käme ich dann eben wieder auf den goldenen Faden, sage ich jetzt einmal, da wollte ich dann einfach unbedingt mal an die Harfe, weil ich halt einfach gewusst habe, mit der Harfe kann man nicht nur begleiten, sondern halt auch eine Melodie oder als Melodieinstrument in dem Fall dann verwenden oder halt ja quasi sich da ein bisschen ausprobieren. Und da hat mir das dann einfach nicht mehr loslassen.
Mhm. Nur von meiner Seite jetzt einen kurzen Umweg, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Dieses Gymnasium in Rosenheim, aus diesem sozusagen musikalischen Stall kommt auch beispielsweise die Traudi Sifferlinger.
Richtig.
Und eine prägende Gestalt war der Wolfgang Neumüller, der ja für die Volksmusik und auch die Gitarristen und auch als Akkordeonspieler und so weiter, aber jedenfalls eine wichtige Persönlichkeit war. Hast du den an der Schule noch erlebt?
Nein, den habe ich leider nicht mehr
erlebt. Da war er schon pensioniert.
Genau. Aber auch ein sehr bekanntes Gesicht beim BR, die Susi, Moderatorin in dem Fall von
Zusammenspiel.
Genau. Mittlerweile ja am Tegernsee verheiratet. Die war zum Beispiel ein paar Jahre noch über mir. Also die hat noch vor mir Abitur gemacht und hat quasi dann auch so ihren Weg in dieses Haus gefunden. Mhm.
Du bist beim Instrumentenbau gelandet. Das geht dann gern mal über in unseren Breiten über Mittenwald. Und du hast in Rosenheim am Musikgymnasium eine fundierte Ausbildung genossen. Und die Harfe hat die aber von Kindheit an nicht losgelassen. Und trotzdem hat es immer noch einen Umweg gebraucht, bis du als Harfenbauerin gelandet bist, weil du zuerst einmal Geigenbauerin geworden bist.
Ja, genau. Tatsächlich habe ich nach meinem Abitur eigentlich den Plan gehabt, eher in die Restaurierung zu gehen. Ich habe ein unwahrscheinliches Faible für Bauernhausmuseen zum Beispiel.
Ach so, jetzt gar nicht mal mit also, Instrumentenbau.
Hat nicht einmal was mit Instrumentenbau zum Tor. Und dann, oder halt auch irgendwas mit Holzarbeiten, ob es jetzt eine Schreinerlehre ist oder sonstiges. Und für das eine hätte ich quasi eine Ausbildungsstelle in der Nähe gebraucht und für das andere hätte ich studieren müssen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, studieren, na, bloß nicht. Also ich habe mir auch wirklich, ich war keine gute Schülerin, muss ich zugeben. Also die Schulbank drücken, das war schon eine Herausforderung. Darum war für mich ein Studium tatsächlich ausgeschlossen. Und bei uns in der Nähe hat kein Schreinerbetrieb Mädels ausgebildet. Und irgendwann ist dann mal meine Mama hergegangen und hat gesagt, weißt du was, jetzt bewirbst du dich mal in Mittenwald. Sie hätte sich nämlich eigentlich gewünscht, dass ich in Salzburg zum Beispiel Konzertfach Geige studiere. Habe ich auch gesagt, es ist ein Studium, nein, mache ich nicht, um Gottes Willen. Und dann habe ich mich eben in Mittenwald.
Wenn du in Salzburg gewesen wärst, dann hättest du wahrscheinlich den Andreas Hofmeier kennengelernt, der gestern hier Gast war.
Genau.
Obwohl du ja nicht Tuba gespielt hättest.
Nein, aber auch da ist die Szene sehr, sehr klein und man kennt sich halt dann.
Ja.
auf alle Fälle habe ich mich halt dann bei der Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald beworben. Zu meinem, Ausbildungsjahrgang oder halt zu der Zeit haben sie ca. 180 Leute beworben. 40 wurden zur Aufnahmeprüfung eingeladen.
Mhm.
Von diesen 40 wurden 12 ausgebildet und von diesen 12 sind 8 fertig geworden. Von diesen 8 sind jetzt nur 4 im Beruf.
Also jetzt mal unabhängig vom Endergebnis, aber das Auswahlverfahren ist schon.
Es ist schon.
Also man sieht schon da ziemlich aus.
Ja, definitiv. Es gibt viele Leute, die halt sagen, sie wollen das einfach einmal ausprobieren oder halt vielleicht so quasi als zweites Studium sehen. Aber die Schule ist schon sehr erpicht drauf, dass man das wirklich mit Leidenschaft macht und dass man auch wirklich Ergebnisse erzielt in dem Fall. Es ist eine sehr beschränkte Zeit, die man eben doch hat, aber mit unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten.
Jetzt unabhängig von meinem Alter, was vermutlich nimmer geht, dass ich mich da bewirb. Aber was müsste ich mitbringen? Was sind die Voraussetzungen, dass man, ob jetzt in Mittenwald oder vielleicht einer ähnlichen Ausbildungsstätte für Instrumentenbau, dass man da landet?
Ganz unabhängig davon kann man sich auch in deinem Alter noch bewerben. Also so ist es nicht. Es gibt auch immer wieder Bewerber, die sich quasi ihren Lebenstraum noch erfüllen wollen. Aber
gut, also was muss ich mitbringen?
Man braucht zeichnerische Fähigkeiten. Man braucht ein unwahrscheinlich gutes Auge. Man braucht ein Vorstellungsvermögen, also ein räumliches Vorstellungsvermögen. Ein bisschen eine Art Perfektionismus muss man mitbringen. Natürlich die Fähigkeit, auch das Musikinstrument zu spielen, gut zu spielen. Und was zum Beispiel von der Schule selber nur gefordert wird, ist die allgemeine Hochschulreife, ein Attest über einwandfreies Hören und Sehen tatsächlich.
Mhm.
Und die Gabe, dass man sich selber sehr, sehr viel außerhalb noch aneignet in dem Fall. Der Instrumentenbau oder vor allem der Geigenbau ist unwahrscheinlich vielschichtig und hat natürlich eine sehr, sehr lange Historie in dem Fall. Und da gibt es so viele verschiedene Fachbereiche, in denen man sich spezialisieren kann. Und ich möchte mal behaupten, in diesen 3,5 Jahren, die ich damals noch verbracht habe, mittlerweile sind es nur noch 3, aber da kriegt man wirklich nur ein Müh mit, was es quasi in dieser Welt des Geigenbaus alles gibt.
Also ich bin ja wohnhaft in Füssen. Füssen gilt ja als Wiege des Geigenbaus, Lautenmacher-Tradition im 16. Jahrhundert, weit vor Cremona damals. Und ich bin befreundet mit ein paar Geigenbauern, Instrumentenmacher, mit dem Zupfinstrumentenmacher. Mhm. Von daher habe ich einen kleinen Einblick, halte mich gerne in deren Werkstatt auf.
Mhm.
Aber weil du das gerade so ansprichst, man muss das Instrument können. Die ganze Sache ist ja sehr, sehr vielschichtig. Also wenn man die Streichinstrumentenfamilie anschaut, du kannst ja nicht jedes Instrument so gut spielen, dass jetzt ich spiele jetzt ein bisschen Geige zum Beispiel. Mhm. Kann ich sagen, vielleicht die Geige gefällt mir. Also genau. auf meinem Laien-Niveau. Mhm. Aber über Cello kann ich nichts sagen oder über Bratsche oder über einen Kontrabass.
Genau.
Aber der Streichinstrumentenbauer kann alle bauen, oder? Du kannst alle vier Gattungen bauen.
Das stimmt. Also zugegebenermaßen darf ich zum Beispiel auch von mir behaupten, dass die Geige und die Bratsche einfach mein Steckenpferd sind, einfach weil ich es sehr gut spui. Und weil ich mich halt in dem Fall dann quasi in den Kunden oder die Kundin am besten reinversetzen kann. Natürlich habe ich auch minimal Cello-Unterricht genossen, genauso wie Kontrabass kann ich auch nur minimal spielen. Aber da habe ich zum Beispiel mit meiner Schwester eine sehr gute Ansprechpartnerin, wenn ich zum Beispiel ein Kundeninstrument habe und sage, da weiß ich jetzt halt nicht, ist der Seitenabstand richtig, wie ist das Sustain vom Klang. Dann frage ich sie sehr gerne mal einfach über die Spielbarkeit des Instruments. Weil ich halt einfach weiß, die Regina kann da einfach sehr viel mehr darüber sagen wie ich. Weil ich einfach das bei Weitem nicht so oft und so gut mache natürlich.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mein Gast, die Instrumentenbauerin Franziska Kolb aus Bad Feilenbach. Das waren jetzt gerade die Rotstraßler, nicht umsonst ausgesucht, weil eine Geige mit dabei war und weil die Franziska Harfenbauerin ist, aber zunächst Geigenbau gelernt hat in Mittenwald.
Ja, richtig.
Nimm uns doch ein bisschen mit in deine Mittenwalder Ausbildung.
Zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war 2014 bis 2017, da habe ich noch 3,5 Jahre Ausbildung genossen. In dem Fall war es so, dass man die ersten 3 Semester, weil es natürlich immer noch Semester geht, man muss auch dazu sagen, es ist eine schulische Ausbildung, also man hat zum Beispiel auch ganz normal Ferien, die bayerischen Schulferien in dem Fall, aber in diesen ersten 1,5 Jahren hat man ganz viel Werkstattunterricht und dazu begleitend meistens nachmittags Theorieunterricht, sei es Physik zum Beispiel, Instrumentenkunde oder also ich sage jetzt mal ganz banale Sachen, Rechnungswesen. Da wo einem schon ein bisschen der Einstieg in einen Betrieb zum Beispiel nahegelegt wird.
Weil man kriegt ja dann, wenn ich das richtig verstehe, das Rüstzeug auch als Selbstständiger sozusagen, als ein Mann, ein Frau-Betrieb bestehen.
Also
und darum braucht man sowas immer, wenn ich mich, ohne das despektierlich zu meinen, aber wenn ich mich irgendwo anstellen lasse, dann muss ich solche Dinge nicht unbedingt wissen.
Ja, das stimmt. Also man wird schon ein bisschen in diese Richtung Selbstständigkeit quasi was würde ich sagen, also ausgebildet, aber das reicht normalerweise bei Weitem nicht. Also ich war da zum Beispiel auch sehr, sehr blauäugig, einfach weil so Sachen wie Buchhaltung, Rechnungswesen, Steuerthematik, das kommt viel, viel zu kurz. Und da bin ich auch sehr, sehr blauäugig in meinen eigenen Betrieb gegangen, der wir jetzt halt mal so sagen. Natürlich ist auch das immer ein Lernprozess.
Dein eigener Betrieb, kurzer Vorgriff, wir erfahren das nachher alles noch intensiver. Du bist ein Fraubetrieb, oder?
Ja, das ist richtig. Genau.
Okay.
Genau.
Aber wir sind jetzt noch in Mittenwald.
Genau, ja. Wir sind noch in Mittenwald und nachdem wir quasi die 1,5 Jahre in der Werkstatt, in der Neubauwerkstatt gemeistert hat, da hat man nämlich die Möglichkeit, bis zu 3 oder 4 Instrumente zu bauen. Da kommt man dann als nächstes in die Lackierwerkstatt für ein Semester. Da lernt man dann alles über das Lackieren, über die Lackretusche, über das Lackkochen tatsächlich. Also man lernt es wirklich nur von der Pike auf.
Das nennt sich Lackkochen?
Ja, wirklich. Aha. Genau. Also in vielen Betrieben, die sich zum Beispiel auch auf Restaurierung und Reparatur spezialisiert haben, die kochen den Lack noch selbst.
Und kreieren dann eigene Rezepturen, ja, oder genau. Mischungen?
Genau.
Sprich auch eigene Geheimnisse?
Ja, richtig, genau. Also bis jetzt hat leider noch niemand Stradivaris Geheimnis gelüftet. Aber da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, den eigenen Lack zu kreieren, ob es jetzt Spiritus- oder Öllack ist. Genauso wie zum Beispiel ein Auffrischungslack oder wenn man über alte Instrumente nur mal quasi eine Schutzschicht drüber gibt in dem Fall.
Es ist eben, ich finde es super spannend, mit dir die Gelegenheit zu haben, in diese Instrumentenbauwelt einzutauchen. Zwischenfrage, warum braucht es den Lack überhaupt?
Der Lack ist vor allem bei den Streichinstrumenten maßgeblich für den Klang. Wenn man zum Beispiel ein unlackiertes Instrument hat, dann klingt es sehr, sehr weich, sehr warm. Wenn man jetzt aber einen Lack draufhaut, zum Beispiel einen Spirituslack, der einfach knüppelhart ist, dann wird das so ein richtiger Brüllaffe. Dann wird das wirklich, dann wird das laut, dann wird das schrill, dann wird das, dann kriegt das nochmal einen ganz eigenen Charakter. Und natürlich ist der Schutz, in dem Fall der Schutz fürs Holz,
auch eine Funktion.
Auch, genau, auch eine Funktion. Aber der Lack an sich gibt dem Instrument eigentlich den Charakter. Oder unter anderem, sagen wir es mal so, unter anderem.
Bleiben wir bei dem noch ein bisschen. Was ist dann die Kunst? Ist es das richtige Holz oder vermutlich die Kombination aus allem? Aber Holz können, es zu fertigen, wie würdest du das beschreiben? Was muss da alles zusammentreffen?
Ich glaube, dass es wirklich das Gefühl und das Gespür für das Handwerk ist. Ich kann zum Beispiel auch aus minderwertigem Holz ein tolles Instrument machen. Ich muss nur wissen, wie es richtig anklang in dem Fall. Also ich glaube, dass es immer das richtige Verhältnis sein muss. Dass man sagt, gut, man hat ein Holz, das wo einem entspricht. Es muss jetzt nicht. Es gibt natürlich immer so bestimmte Vorgaben. Wenn ich mir jetzt ein Holz kaufe, dann ist mir das zum Beispiel wichtig, dass das gut abgelagert ist, dass es bei abnehmendem Mond geschlagen worden ist zum Beispiel. Einfach um den Trocknungsprozess ein bisschen zu verschnellern, sage ich jetzt einmal. Es muss zum Beispiel auch über 800 Meter gewachsen sein, weil ich dann die Gewissheit habe, dass es feinjährig gewachsen ist. Weil je weniger Nährstoffe der Boden hat, umso feinjähriger wächst dann das Holz.
Was heißt feinjährig?
Feinjährig heißt in dem Fall, man hat ja im Holz, also in der Holzstruktur, immer ein helles und ein dunkles Jahr, in Anführungsstriche. Das Helle ist immer der Sommer und das Dunkle, das ist der Winter. Da, wo sich halt der Baum an sich wieder quasi so ein bisschen einmümmelt in dem, was er über den Sommer an Nährstoffe gekriegt hat. Deswegen ist quasi das Helle, der Sommer, da wo er wächst und wo er gedeiht, meistens immer ein bisschen mehr als das, was dann quasi der Winter ist. Und je weiter oder je niedriger von der Höhenmeterzahl der Baum wächst, umso weiter sind die Sommerjahre und härter die Winterjahre. Wenn man jetzt aber einen Baum nimmt, der über 800 Meter gewachsen ist, also quasi wirklich knapp an der Baumgrenze, dann haben wir da ein ziemlich gutes Verhältnis von Sommer zu Winter. Weil natürlich auch auf dem Berg die Sommer nicht allzu lang sind und das Verhältnis der Wetterlage dem Winter schon sehr, sehr ähnlich ist. Also hat man da wirklich recht feine Jahre, die am besten im Millimeterabstand sind. Das gilt in dem Fall aber nur für die Fichte. Wir haben ja zum Beispiel bei den Streichinstrumenten unter anderem auch ein Ahorn. Und das ist natürlich wieder ein Laubbaum, das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Wir bleiben noch ein bisschen in der, zum einen in deiner Ausbildung in Mittenwald und lassen uns aber auf der anderen Seite auch noch ein bisschen weiter mitnehmen in die, ich nenne es jetzt Geheimnisse des Geigenbaus oder des Streichinstrumentenbaus, was vielleicht im weiteren Sinne auch für alle möglichen anderen Instrumente gilt. Jedes hat seine eigenen Gesetze. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Die Instrumentenbauerin Franziska Kolb gibt uns Einblicke in ihre Instrumentenbauwelt. Die Ausbildung hast du, Franziska, gemacht in Mittenwald, ganz klassisch. Wo könnte man es in Deutschland sonst noch machen, wenn man Geigenbau, Instrumentenbau lernen will?
Die nächste Adresse wäre tatsächlich die Instrumentenbauschule in Klingenthal. Das ist quasi Mitteldeutschland. Da hat natürlich der Instrumentenbau im Böhmischen oder im Vogtländischen auch unter anderem seine Wiege. Da wird nur ein anderes System gelehrt. Weiß ich zumindest, was jetzt die Streichinstrumente angeht. Es gibt nämlich verschiedene Bauarten. In Mittenwald wird tatsächlich eine italienische Bauweise gelehrt. Das ist die sogenannte Innenform. Da geht es darum, dass der Zargenkranz quasi die Wände zwischen Boden und Decke, die werden um eine Form gebogen, die man quasi letztendlich dann von innen herausnimmt. In Klingenthal ist es aber so, dass eine Außenform verwendet wird. Das heißt, dass die Zargen in diese Außenform gebogen werden. Die haben dann natürlich auch noch eine andere Verarbeitungsweise, weil es die Innenklötze zum Beispiel, die werden erst im Nachhinein eingepasst, anders als bei der italienischen Bauform. Aber nur um es mal bildlich vorzustellen, wenn man jetzt halt wirklich einen Kreis hat und dieser Kreis ist von innen gefüllt, dann ist das quasi einfach die Innenform. Und wenn man quasi einfach von außen einen Spannkranz hat, dann ist das eben die Außenform.
Deine Mittenwalder Zeit, da hast du also jetzt diese, wie wir gelernt haben, italienische Bauweise gelernt. Nach 3 Jahren gibt es eine Abschlussprüfung oder wie schaut das aus oder ein Abschlussinstrument, was man abliefert?
Das stimmt, ja. Wie ich vorher schon erzählt habe, ist man im 4. Semester zum Beispiel in der Lackierwerkstatt und im 5. Semester kommt man dann in die Reparaturwerkstatt. Das ist dann auch, also das ist ein ganz großes und für mich sehr, sehr wichtiges Semester gewesen. Ich habe da sehr, sehr viel über die Reparatur und die Restaurierung noch mitnehmen dürfen. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil oder vor allem ein sehr, sehr wirtschaftlicher Teil in dem Fall. Es gibt nämlich nicht viele Leute, die jetzt zum Geigenbauer gingen und sagen, ich hätte ganz gerne ein neues Instrument. Also es kommt kaum vor. Ich habe einmal die Ehre gehabt, dass ich ein Instrument auf Anfrage habe fertigen dürfen. Das meiste ist aber wirklich Instandsetzung, Reparatur, Restaurierung. Und nach diesem 5. Semester hat man dann wieder 2 Semester Neubauwerkstatt. In dieser Zeit darf man ein Vorgesellenstück fertigen. Und zur Gesellenprüfung, die dauert insgesamt 8 Wochen, darf man quasi dann sein eigenes Gesellenstück fertigen. Da darf man sich dann auch das Modell aussuchen, was man quasi bauen möchte, ob es jetzt ein Stradivari-Modell ist, ob es ein Guarneri-Modell ist. Man hat schon bestimmte Vorgaben in dem Fall. Also man darf jetzt nicht irgendwie sagen, man möchte jetzt ein spezielles, modernes Modell zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert nehmen. Also man soll schon wirklich sich an die, in Anführungsstriche, großen anlehnen und versuche, das bestmöglich zu kopieren.
Und es ist dann egal, ob es ein Cello oder ein Kontrabass oder eine Bratsche oder eine Geige ist?
Das ist dann egal. Also es wird einem schon nahegelegt, dass es eine Geige sein soll, einfach weil man in diesen 8 Wochen eher eine Geige schafft als ein Kontrabass.
Schlicht wegen der Größe?
Richtig, schlicht wegen der Größe, wegen dem Material, das man bearbeiten muss. Und natürlich ist es dann auch ein Kostenfaktor, weil natürlich der Materialaufwand für einen Kontrabass sehr viel höher ist wie der für eine Geige. Mhm. Mhm. Genau.
Apropos Materialaufwand für einen Kontrabass, sind wir bei deiner nächsten Leidenschaft. Das ist die Harfe. Da braucht es auch einen ganz anderen Aufwand. Und was es damit alles zu tun hat und was dann bei dir noch eine Spezialität ist, die sogenannte Doppelhalsharfe, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich, dass sie da ist, aus Bad Feinbach, die Instrumentenbauerin Franziska Kolb.
Danke, ich freue mich auch sehr.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. In Habe die Ehre ist heute zu Gast die Geigen- und Harfenbauerin Franziska Kolb aus Bad Feinbach. Nochmal herzlich willkommen, Christi.
Danke, dass ich da sein darf. Servus.
Franziska, du bist selber auch Musikantin und natürlich muss deine Musik, wo du mitspielst und singst, hier auch zum Zug kommen. Wir haben die letzte Stunde so angefangen. Die Musik heißt Zeitlang Musi. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über die Musik. Woher kommt der Name?
Der Name Zeitlang ist eigentlich ein kleines Missverständnis gewesen, weil... Wir zwei Mädels, die Regina und ich, wir sind natürlich aus dem Bayerischen und unsere zwei Musikerkollegen, der Markus und der Hannes, sind aus dem Salzburgerischen, aus dem Pongau eben. Und die haben immer gesagt, ja, was heißt denn Zeitlang? Weil wir immer gesagt haben, ja, jetzt haben wir wieder Zeitlang. Und bei uns war das natürlich völlig klar, wir haben halt eine Art Heimweh oder Sehnsucht gehabt, einfach nur musizieren. Und dann haben sie gesagt, ja, das passt gut, weil... Uns geht es ganz genauso.
Die Instrumentenbauerin Franziska Kolb nimmt uns mit auf eine Reise in den Instrumentenbau. Wir haben jetzt schon ein bisschen Einblicke gekriegt in den Streichinstrumentenbau. Gestern war ja der Tuba-Professor vom Mozarteum Salzburg und ehemaliges La Brassbanda-Mitglied, der Andreas Hofmeier, da, der eigentlich alle anderen Instrumente schmäht. Er hat ein Büchlein rausgebracht, wo er alle anderen Instrumente niedermacht und nur die Tuba ist ein gutes und schönes Instrument. Und jetzt habe ich halt eine Geigenbauerin da und eine Harfenbauerin, die genau das andere sagen tät vermutlich und sagt, mei, was soll eine Tuba?
Mei, es hat alles seine Vorzüge, also...
Nach deiner Mittenwald-Ausbildung, wie nennt sich es dann ganz korrekt, wenn ich das richtig sage, Geigenbauer?
Also Musikinstrumentenbauerin, mhm, Fachbereich Geigenbau zum okay. Beispiel. Mhm, oder halt, wie es heißt, Streichinstrumentenmacherin. Mhm,
Streichinstrumentenmacherin. Genau. So, und jetzt haben wir am Anfang der Sendung schon gehört, aus der Kindheit kommt eigentlich schon dieser Wunsch, mit der Harfe was zu tun zu haben.
Ja,
also du spielst es selber, haben wir gerade gehört.
Es ist, ja, also nur weil ich jetzt quasi aus der Kindheit heraus gesagt habe, die Harfe war mein Wunschinstrument, da vergieße ich ganz oft, dass eigentlich die Geige genauso zu mir dazugehört wie die Harfe jetzt auch. Die Geige hat mich wirklich durch eine ganz, ganz lange Zeit getragen. Die ist auch immer noch mein Ruhepol. Und nur weil ich jetzt quasi eigentlich den Harfenbau als meine Leidenschaft sehe, deswegen ist die Geige in dem Fall nicht weniger Leidenschaft. Genau.
Aber machen wir uns auf den Weg, eben wie du beim Harfenbau gelandet bist.
Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich mir eine gebrauchte Harfe gekauft habe. Und damit habe ich so meine ersten Schritte quasi im Zusammenspiel mit der Volksmusik gemacht. Natürlich habe ich vorher auch mit der Geige ein bisschen Volksmusik gemacht. Das war aber nie so erfüllend, weil man natürlich da immer Noten braucht oder bestimmte Stücke oder halt auch feste musikalische Partner, sage ich jetzt einmal. Und wenn man halt ein Begleitinstrument hat, wie zum Beispiel die Gitarre oder die Harfe, dann setzt man sie halt einfach einmal schnell dazu und begleitet einfach.
Mhm. Und, wobei, das möchte ich kurz einwerfen, die Harfe als Begleitinstrument, vielleicht gut in Volksmusikkreisen weiß man es so und kennt man es so, aber wer die Harfe als klassisches Instrument kennt, vielleicht auch als klassisches Orchesterinstrument, der ist vielleicht verdutzt, dass man die Harfe eben so als super-duper Begleitinstrument kann.
Das stimmt. Und da war es eben so, da haben wir schon in verschiedenen Kombinationen gespielt, meine Schwester und ich. Und ich habe aber gemerkt, dass eben diese gebrauchte Harfe, die ich damals gehabt habe, die ist sehr, sehr schnell an ihre Grenzen gekommen. Also irgendwann habe ich halt dann auch gesagt, ja, mit der Lautstärke muss ich irgendwas machen. Mit der Spielbarkeit. Ich habe mir zum Beispiel immer Blasen an die Finger gespielt. Und ich habe mir halt gedacht, das kann sie eigentlich nicht sein. Und habe mich halt irgendwie versucht, da ein bisschen weiterzubilden. Natürlich auch wieder über Volksmusikseminare. Und habe noch weitere oder andere Harfen geschaut. Und durch ein Telefonat bzw. eine Anfrage beim Otto Zangele, weil ich halt gefragt habe, ob er irgendwelche Leihharfen da und dann sagt er nein oder nicht. Und so quasi, er mag sowieso bald nichts mehr machen und so die Werkstatt ist quasi am Auslaufen. Und dann habe ich gefragt, ja, ob er mir nicht noch vielleicht ein Praktikum gestatten würde. Und dann sagt er, ja, sicher. Und dann habe ich eigentlich quasi mit einem zweiwöchigen Praktikum bei ihm angefangen, habe natürlich die Schulferien in dem Fall dafür genutzt und aus diesem Praktikum ist eine ganz wunderbare Freundschaft entstanden. Und weil er mir halt erklärt hat, dass es keinen Nachfolger gibt und dass er die Werkstatt eigentlich gerne mal zur Ruhe legen würde und ob ich da nicht vielleicht mit einsteigen möchte. Er kann mir halt quasi in dem Fall nichts bezahlen. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr einfach mal die Möglichkeit hättet, mir meine eigene Harfe zu bauen, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gern. Und so ist das quasi alles entstanden, dass er mir das sei System in dem Fall
mit, aber hat. Natürlich, das kommt dir natürlich zugute mit deinem Geigenbau, Streichinstrumentenbauwissen.
Ja,
also das bringst du ja mit.
Ja, das stimmt.
Du kommst ja nicht unbedarft dahin, nur aus Liebe zur Harfe in Anführungszeichen.
Richtig.
Und das Ganze findet statt in Tirol, das hast du dann jetzt nicht gesagt, und zwar der Otto Zangerle aus Ebbs. Und Ebbs ist eine wichtige Station für meinen heutigen Studiogast, die Instrumentenbauerin Franziska Kolb. Da bist du beim Harfenbauer Otto Zangerle gelandet. Wie geht die Geschichte weiter?
Nachdem ich die Möglichkeit gehabt habe, dass ich eben meine erste eigene Harfe baue, habe ich relativ schnell dann den Entschluss gefasst, das auf alle Fälle auf irgendeine Art und Weise weiterzuführen. Ich bin dann nicht sofort in der Selbstständigkeit gelandet. Ich habe zuerst eben in München nur in einer Geigenbauwerkstatt gearbeitet. Ich habe nur einen ganz kurzen Abstecher in die Carbontechnik gemacht.
Was heißt das?
Das heißt, ich habe als Laminierer gearbeitet und hätte als Projektleitung für Carboninstrumente quasi ein bisschen eine Verantwortung in der Firma gehabt.
Was sind denn Carboninstrumente?
Carboninstrumente muss man sich recht futuristisch vorstellen. Also man kennt ja den Werkstoff Carbon zum Beispiel im Rennsport, in der Medizin, in alle möglichen anderen Gewerke, unter anderem halt auch im Maschinenbau. Und es gibt eben unter anderem Instrumente aus Carbon, weil sie sehr robust sind, weil sie unter anderem auch gute Resonanzen aufweisen.
Ich kenne es jetzt bloß, darum frage ich so, als vom Geigen her, als Carbonbogen gibt es auch.
Genau, gibt es auch, aber es gibt schon komplette Instrumente, die mit Carbon sogenanntes Pre-Prep, das ist quasi ein Gewebe aus diesen Carbonfasern, das wird über eine Positivform drüber gelegt, wird vakuumiert und in einem Autoklaven quasi gebacken, in Anführungsstriche. Also das muss man sich wie einen riesigen Vakuumbackofen vorstellen. Diese Vorgänge dauern bis zu 48 Stunden, bis quasi unter diesem Unterdruck und mehreren hundert Grad dieses Material ausgebacken ist, wirklich. Also man kann es tatsächlich gar nicht anders sagen. man muss aber wissen, oder ich sage jetzt mal so, meine Vorbehalte gegen dieses Material sind wirklich das Epoxidharz, in dem es quasi durchweicht ist. Dieses Epoxidharz, weiß man nicht, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten auswirken kann. Es kann sein, dass da immer noch Weichmacher rausgängen. Es ist schon allein in der direkten Anwendung sehr toxisch. Und die Arbeitsschutzmaßnahmen für Carbontechnik sind immens. Also ich selber habe dann auch gemerkt, wie ich da vielleicht 3-4 Monate gearbeitet habe, man kriegt unwahrscheinlich schlechte Haut, man hat manchmal Atemwegsreizungen. Und das war also quasi so mein kleiner Abstecher.
Also die, wenn man so will, dann der gute alte Instrumentenbau, der sich beruft auf Hölzer, auf die althergebrachte Handwerkskunst, bleibt dann doch unübertroffen in vielerlei Hinsicht.
Das stimmt, ja. Also es ist einfach ein unwahrscheinlich dankbarer Werkstoff, ein natürlicher, ein sehr handsam in dem Fall.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Einblicke gekriegt eben in dieses so sehr filigrane Arbeiten, was im Streichinstrumentenbau erforderlich ist, wenn man jetzt mal den Kontrabass kurz weglässt, aber wenn man so eine Geige anschaut. Und jetzt bist du aber auch bei der Harfe gelandet, sozusagen deine zweite Leidenschaft neben dem Streichinstrumentenbau. Jetzt, wie geht's weiter mit Otto Zangerle in Epps? Weil, da kommen wir jetzt dann drauf, das wird das nächste spannende Stichwort sein, Doppelhalsharfe. Also du hast dann deine erste eigene Harfe gebaut, schon nach diesem System oder sozusagen eine konventionelle Harfe?
Nein, tatsächlich gleich schon nach diesem System.
Dann musst du uns wahrscheinlich, oder finde ich, erst einmal erklären, also wie eine Harfe an sich aufgebaut ist. Man unterscheidet ja eine Pedalharfe, dann gibt es für den Konzertbetrieb, für die Profis, die Doppelpedalharfe.
Richtig.
Tu uns da doch mal ein bisschen einführen.
Prinzipiell muss man eben bei den Pedalharfen zwischen diesen zwei Instrumenten unterscheiden.
Also es gibt natürlich auch keine Pedalharfen, richtig, wie eine irische Harfe oder so eine kleine Harfe.
Genau. Es gibt zum Beispiel japanische Winkelharfen, es gibt Paraguay-Harfen, es gibt irische Harfen, es gibt böhmische Harfen. Die haben aber nur ein Klappensystem, wo die jeweilige Seite anhand eines Hakens oder einer Klappe um einen Halbton umgespannt werden kann. Bei den Pedalharfen ist es so, dass jeweils eine Oktave umgespannt wird mittels eines Pedals.
Also der komplette Seitensatz der Harfe wird durch eine Pedalbetätigung wird umgestimmt.
Genau. Man hat ja eine Tonleiter und diese Tonleiter hat ja 8 Töne, in dem Fall ist halt C zweimal. Und wir haben in dem Fall für jeden Ton, weil es 7 Töne sind, C, D, E, F, G, A, H, ein Pedal. Und so kann man quasi zwischen den Tonarten hin und her springen. Um jetzt quasi das ein bisschen bildlicher zu machen, bei der Volksharfe oder bei der Einfachpedalharfe, unter anderem auch Volksharfe genannt, hat man jeweils nur eine Stufe für ein Pedal. Bei der Doppelpedalharfe oder Konzertharfe hat man 2 Stufen pro Pedal. Bei der Volksharfe kann man von S bis E durchgehen, das heißt einen halben Quintenzirkel. Bei der Konzertharfe hingegen kann man den Quintenzirkel anderthalbfach umgehen, weil man jeden Ton nicht nur um einen Halbton, sondern um zwei Halbtöne umstellen kann. Mhm. Viel Theorie.
Ja, ja.
Also man muss sich das nur ein bisschen vereinfachter vorstellen. Die Volksharfe ist ein U-Boot und die Konzertharfe ist ein Flugzeug.
Aha.
Es hat zwei völlig unterschiedliche,
es hat zwei völlig unterschiedliche
Genres und Antriebsarten tatsächlich. Und da finde ich, kann man sich das am besten noch vorstellen damit.
Bei uns zu Gast, den habe ich die Ehre im Vormittagsratsch, die Geigen- und Harfenbauerin Franziska Kolb. Franziska, wir haben es jetzt vorhin angedeutet und ein bisschen spannend gemacht. Du hast schon Einblick gegeben und das Harfensystem ein bisschen erklärt von Pedalharfe und Doppelpedalharfe. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Eine Spezialität, die du bei Otto Zangerle in Epps in Tirol gelernt hast und kennengelernt hast und das jetzt auch praktizierst in deinem eigenen Harfenbau, das ist die Doppelhalsharfe.
Ja, das ist richtig.
Das müssen wir jetzt mal probieren, ob wir das ohne Bild so eine kleine Vorstellung davon kriegen.
Im Prinzip ist es gar nicht so schwer zu erklären, wenn man sich nämlich eine Harfe, eine Tiroler Volksharfe oder auch eine Konzertharfe anschaut, dann sieht man das Geschwungene oben, das ist der Hals. Und da ist es so, dass eben die Saiten, genauso wie die Mechanik, links vom Hals verläuft. Das heißt, bei allen Harfen mit dem normalen System kommt ein einseitiger Zug auf den Hals. Und wenn man sich das Ganze mal über Jahre hinweg spinnt und sie überlegt, dass zwischen 650 Kilogramm und 1200 Kilogramm Saitenzug auf so einem Instrument liegen.
Also eine Tonne?
Ja, also die Konzertharfen haben wirklich 1,2 bis 1,3 Tonnen. Ihr wisst jetzt gar nicht, was das Newtonmeter als Umrechnung sind, aber um das zu verbildlichen, ist es wirklich ein unwahrscheinliches Gewicht, das da auf so einem Instrument liegt. Und wie man sich das wahrscheinlich gut vorstellen kann, ist dieser einseitige Zug nicht unbedingt gut für das Material. Also früher oder später wird sich der Hals in Richtung des Seitenzuges neigen. Der Otto hat sich das zur Aufgabe gemacht und hat das selbst auskonstruiert und auch als Patent angemeldet, dieses Doppelhalssystem, in dem quasi der Hals verdoppelt wird und der Seitenzug einfach innerhalb dieser zwei Hälse verläuft. So wird der Seitenzug gleichmäßig verteilt und es gibt kein Kippen des Halses mehr in dem Fall. Tatsächlich ist diese Idee gar nicht so neu. Es gibt zum Beispiel auch Klappenharfen, bei denen dieses Doppelhalssystem schon vorkommt. Das sind die Paraguay-Harfen zum Beispiel. Und auch im frühen 18. Jahrhundert in Frankreich gab es bereits Harfen, die quasi einen Stützhals hatten. Cosino ist zum Beispiel da ein großer Name. Das hat sich letztendlich aber nicht durchgesetzt. Was jetzt das Besondere aber an diesem Doppelhalssystem ist, ist, dass nicht nur der Seitenzug, sondern auch die Mechanik gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, im linken Hals laufen drei Pedale und im rechten Hals vier.
Also von daher muss man sich doch mal vielleicht bei dir auf der Homepage umschauen und um das sich wirklich gut zu verbildlichen. Lass uns kurz noch einen Ausflug in die Harfenhistorie machen, weil du das gerade schon ein bisschen erwähnt hast. Dieses überhaupt Pedalsystem an der Harfe ist ja so alt noch nicht. Also wenn ich es recht weiß, die Blütezeit der Harfe ist ja eigentlich eher im 19. Jahrhundert gekommen,
ja,
mit vor
genau.
allem mit französischer Harfenliteratur.
Genau. Es ist nämlich so, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Streichinstrumente anschaut, die haben ihren Ursprung ja quasi schon im 16. Jahrhundert. Und die Harfe, wie wir sie kennen, vor allem die Volksharfe, ist im Gegensatz dazu unwahrscheinlich jung und meiner Meinung nach relativ unausgereift in dem Fall. Wenn man sich nämlich mal die Historie an sich anschaut, dann ist einer der Harfenväter, da jetzt mal sagen, Erard, Sebastian Pierre Erard, der hat als erster bestimmte Klaviermechaniken in die Harfe eingebaut. Witzigerweise ist Erard eigentlich auch ein Bayer gewesen. Also der war ansässig rund um Neuburg an der Donau ursprünglich, wenn ich jetzt nicht gerade was falsch sage. Der ist aber dann eben nach Frankreich ausgewandert und hat da mit seinem Bruder als gelernter Klavierbauer eben die Harfe revolutioniert. Und ihr System hat bis heute in verschiedenen neuen Instrumenten, sei es Salvi oder Lion und Healy oder Kamak, nach wie vor Bestand.
Nach deiner Erfahrung, wie ist die, wenn wir jetzt im deutschen Sprachraum bleiben, hast du da Werte, wie die Harfenlandschaft aufgestellt ist, wenn man jetzt so, wir kennen jetzt da aus dem Südbayerischen, nenne ich es jetzt mal so, die Harfenlandschaft ein bisschen und natürlich durch Tirol. Tirol hält sich da viel zugute, darum heißt es auch Tiroler Volksharfe. Aber wie denkst du, gibt es da aus deiner Erfahrung Werte, wie der Harfen Verteilung in Deutschland ausschaut und gespielt wird?
Ja, definitiv. Also man muss wirklich sagen, dass die Einfachpedalharfe oder auch Tiroler Volksharfe in dem Fall sich wirklich um den Alpenraum konzentriert, weil sie natürlich viel für die Volksmusik verwendet wird. Was ich aber sehr, sehr schade finde, weil natürlich die Einfachpedalharfe zu sehr viel mehr, sage ich jetzt mal, fähig ist als nur in Anführungsstriche die Volksmusik. Es hat nicht umsonst Einfachpedalharfen auch in Frankreich gegeben. Mit diesen Instrumenten ist zum Beispiel viel Barock musiziert worden. Die wurden oftmals als Ersatz für das Spinett genommen. Und nach wie vor hält sich die Einfachpedalharfe, aber wie gesagt, Bayern, Österreich, Schweiz, also alles, was grob das Alpenvorland betrifft.
Zu Gast heute die Instrumentenbauerin Franziska Kolb aus Bad Feilenbach, genauer gesagt aus Derndorf. Da ist die Werkstatt am Fuße des Wendelsteins, kann man sagen. Franziska, wie lange brauchst du denn für eine Harfe?
Ungefährer Richtwert sind 3, 3,5, 4 Monate, je nachdem, wie aufwendig das Kundeninstrument sein soll. Man muss unterscheiden zwischen dem, wie lange man für ein Instrument braucht und was tatsächlich die Wartezeit für meine Kunden ist. Aktuell habe ich zum Beispiel eine Wartezeit von, sagen wir mal, 8 bis 10 Monaten.
Aha.
Genau. Aber das liegt eher daran, dass ich halt wirklich das Stück für Stück abarbeiten muss in dem Fall. Also
was für Materialien kommen da zum Einsatz bei der Harfe? Vorhin haben wir bei den Streichinstrumenten schon gesagt, dass immer haben wir viel über, oder hast von Fichte erzählt.
Genau.
Was braucht die Harfe?
Die Harfe braucht tatsächlich sehr viel mehr Metall als das Holz. Das ist immer ganz witzig, wenn ich dann von meiner Arbeit erzähle, weil viele sagen, und so eine schöne Holzarbeit. Und diese Holzarbeit ist aber nur ein Drittel von dem, was die Harfe ausmacht. Weil das Herzstück der Harfe natürlich die Mechanik ist und somit die Metallarbeit. An Hölzer verwende ich zum Beispiel unter anderem die Fichte, wenn man einen sehr warmen, sehr bauchigen Klang haben möchte. Mein persönlicher Favorit ist aber die Esche.
Aha.
Es ist ein Hartholz, Es ist sehr, sehr dicht, auch nicht unbedingt leicht, aber sehr stabil. Und das bringt halt so ein bisschen einen anderen Charakter mit sich. Also eher Richtung Konzertharfe, sehr brillant, sehr bassstark, sehr obertonreich. Ist aber natürlich immer Geschmackssache. Und der Rest des Materials ist halt dann tatsächlich sind Bautenlitzen, ist feuerverzinkter Edelstahl und Messing.
Weil du gerade die Konzertharfe verwendest, wenn man in den Konzertsaal schaut und in ein großes Orchester, sind die Harfen, die man da vorfindet, die man da sieht, ist das, ich sage es jetzt ein bisschen ketzerisch, Blendwerk? Das sind ja diese Konzertharfen, das sind ja Riesendinger. Wir machen jetzt keine Werbung für die großen Namen aus dem Konzertharfenbetrieb, aber die sind vergoldet und Dings. Braucht es das dann alles oder warum wird das da so gemacht? Oder ist das einfach nur Tradition?
Also das bringt natürlich immer so einen ganz eigenen Schick mit sich. Weil man von der Konzertharfe natürlich erwartet, dass sie einen strahlenden Klang hat, dass die ganze Aufmachung spielt da einfach mit, weil es natürlich als Konzertharfe unter anderem als Solo-Instrument verwendet wird. Und es gibt halt Solistinnen und Solisten, die für die muss es ein sehr aufwendiges, ein vergoldetes, ein großartig geschnitztes Instrument sein, um quasi das Gesamtbild zu vervollständigen. Anders als viele Orchestermusiker zum Beispiel, die mögen es auch sehr gern sehr schlicht.
Aha.
Also es ist immer noch belieben.
Du hast gerade von Wartezeit gesprochen bei dir. Also die reine Fabrikationszeit, kann man sagen, vielleicht ein Vierteljahr.
Richtig.
Aber bei dir die Wartezeit, hast du von 10 Monaten gesprochen. Liegt es mit daran, weil du, also selbstständig ist ja klar, aber weil du ein Ein-Frau-Betrieb bist, du stemmst alles alleine?
Ja,
als bist du, wenn ich das so sehe oder so einzuordnen versuche, bist du eine Rarität?
In dem Sinn, bin ich tatsächlich eine Rarität. Nicht nur, weil ich eine von insgesamt 3 Frauen im Harfenbau bin, im gesamten deutschsprachigen Raum.
3?
Ja, also es gibt tatsächlich noch eine Dame in Nürnberg, die hat ein sehr großes Konzertharfenzentrum. Mittlerweile baut sie aber nicht mehr selbst, die macht vor allem den Vertrieb. Und die zweite Dame ist im Harfenbau Regelsberger tätig. Da weiß ich aber tatsächlich auch nicht, ob sie mal den Betrieb übernimmt oder nicht. Also wir kennen uns tatsächlich nur vom Hörensagen. Man kommt sehr, sehr selten zusammen in dem Fall.
Aber bei dir ist es so, du stemmst alles allein.
Genau, also das bringt schon immer sehr viel, man ist ja nicht nur in der Werkstatt, man ist ja auch auf Social Media unterwegs, man muss seine Anrufe, man muss seine E-Mails beantworten, man muss für die Kunden da sein, man muss seine Ausstellungen betreuen, man muss seine Servicefahrten machen. Also es ist bei weitem weniger romantisch, wenn man sich das Ganze vorstellt.
Also es ist in der Tat so, muss ich ehrlicherweise sagen, wie wir zusammengekommen sind oder wie es in der Planung dann so war, dass Franziska Kolb hier Gast wird, dachte mir, eine Harfenbauerin. Und ich bin in der Tat mit so einem ganz romantischen Bild zuerst einmal dahergekommen.
Ganz oft, ja. Und das ist irgendwie ganz, ganz nett, wenn ich zum Beispiel Praktika-Anfragen bekomme von jungen Mädels. Nehme ich bei Zeiten gerne an, wenn es sich gerade anbietet, auch zeitmäßig. Aber ich sage es immer wieder, um sie darauf vorzubereiten, wer ein Praktikum beim Harfenbauer machen möchte, der muss sich bewusst sein, dass es eine unwahrscheinlich schwere körperliche Arbeit ist, vergleichbar mit Mechanikern. Und das muss einem wirklich bewusst sein, weil es nicht einfach nur eine schöne kleine Werkstatt ist. Jeder, der zu mir in die Werkstatt kommt, ist immer recht verblüfft, weil ein Maschinenfuhrpark da drin steht, da wo man gar nicht weiß, für was die Maschine zum Beispiel eigentlich ist.
Das ist die wirklich rein handwerkliche Seite. Und die andere Seite, dazu hast du uns ja auch schon ein bisschen erzählt, es ist auch notwendig, aber sozusagen die Historie des Instrumentes insgesamt im Hinterkopf zu haben.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig in dem Fall, einfach um sich bewusst zu werden, dass einfach das Instrument an sich noch sehr, sehr jung ist.
Obwohl die Harfe als eines der ältesten Instrumente der Welt gilt.
Ja, richtig. Also man kennt es ja zum Beispiel auch schon aus der Bibel oder wenn es zum Beispiel in verschiedenen Liedern vom Gotteslob schon aus Psalter und Harfe wach auf. Zum einen ist es natürlich eines der ältesten Instrumente der Welt, andererseits aber auch eines der unausgereiftesten und das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass man sich einfach dessen bewusst wird oder dass man halt einfach bestimmte Sachen an und verbessern kann. Wie es fast bei jedem Instrument eigentlich mal der Fall war, dass es einfach jemanden gegeben hat, der das Ganze nochmal verändert hat oder verbessert hat.
Zum Beispiel einer deiner Wege, die Doppelhalsharfe. Wir haben heute wunderbare Einblicke kriegt in den Instrumentenbau, in den Geigen- und Harfenbau durch Franziska Kolb aus Bad Feilenbach. Franziska, vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.